Du glaubst es nicht. Entrüstet und empört erzählte ich meiner Frau, was mir eben passiert ist. Ich war auf dem Heimweg von einem Fußballspiel, als mir ein Mann gegen Abend im Häs begegnete und mir unvermittelt Sieg Heil zurief. Ich wusste sofort, wer es war. Er könnte mein Sohn sein, so um die 40. Ich werde ihn anzeigen, sagte ich. Du hast keine Zeugen, erwiderte meine Frau. Ich begriff. Dann nicht. Ich habe andere Möglichkeiten. Das fand ich beruhigend. Eine Möglichkeit, dem neu aufflammenden braunen Geist die Stirn zu bieten, tat sich mir unvermittelt auf. Ich ging in mein Zimmer. Ich suchte ein bestimmtes Buch. Da blieb mein Blick an einem bescheidenen kleinen Buch hängen. Ich nahm es zur Hand. Es ist erstmalig 1974 im Fischer Verlag erschienen und hat es im April 1979 bereits zur fünften Auflage geschafft. Es heißt Das Brandopfer und wurde geschrieben von Albrecht Goes. Ich legte es auf meinen Schreibtisch. Einen Tag später las ich die Erzählung und mir war klar, die gehört in meinen Podcast. Eine Erzählung ist eine Erzählung, kein Bericht. Die Wahrheit wird erzählt, nicht berichtet. Diese Erzählung von Albrecht Goes spielt in der Zeit der systematischen Verfolgung und Ausmerzung der Juden im Dritten Reich. Ort der Handlung ist eine Metzgerei. Von der zuständigen Parteidienststelle dazu ausersehen, einmal in der Woche, am Freitagabend, also dem Vorabend des Schabbat, Fleisch und Wurst an die Juden der ganzen Stadt auszugeben. Gemäß den doppelt reduzierten Rationen auf den besonders gekennzeichneten jüdischen Lebensmittelkarten. Es handelt sich also um jene Frist erzwungener und aufs Äußerste eingeengter Ghettoexistenz, die der Ausrottung vorausging. Das unbestechliche Zeugnis der Metzgersfrau schafft hier eine fesselnde Erzählung von dokumentarischem Wert. Die Metzgerin ist in all ihrer Furcht und Schwäche ein barmherziger Mensch. Und da sie nichts Wirksames zu tun vermag gegen das letzte Unheil, schickt sie sich in einer Bombennacht zur stellvertretenden Selbstaufopferung an, zum Brandopfer. Durch sonderbare Umstände wird sie von einem Juden gerettet, weil ihm der Eingang in den Luftschutzbunker verwehrt worden war. Soweit der Inhalt zu dieser Erzählung, die kommt gleich. Jetzt stelle ich noch den Verfasser Albrecht Goes vor. Albrecht Goes wurde am 22. März 1908 in Langenbeutingen geboren und verstarb am 23. Februar 2000 in Stuttgart-Rohr. Er war ein deutscher Schriftsteller und protestantischer Theologe. Er wurde 1908 im evangelischen Pfarrhaus in Langenbeutingen geboren, wo er auch seine Kindheit verbrachte. Nach dem frühen Tod seiner Mutter 1911 kam er 1915 zur Großmutter nach Berlin-Steglitz, wo er bis 1919 das Gymnasium Steglitz besuchte. Von 1919 bis 1922 ging er in Göppingen zur Schule. 1922 trat er nach bestandenem Landexamen in das evangelisch-theologische Seminar im Kloster Schöntal ein. 1924 wechselte er wie die ganze Klasse nach Urach. Sein Zimmergenosse war der Schriftsteller Gerd Geiser. Ab 1926 studierte er Germanistik und Geschichte, später evangelische Theologie in Tübingen und ab 1928 in Berlin, wo er von Romano Guardini beeinflusst wurde. Goes wurde 1930 in der Tuttlinger Stadtkirche zum Pfarrer ordiniert und war 1931 Stadtvikar in der Martinskirche in Stuttgart. 1933 trat er seine erste Pfarrstelle in Unterbalzheim bei Illertissen an. Im selben Jahr heiratete er Elisabeth Schneider. Das Ehepaar hatte die drei Töchter Christine, Brigitte und Rose. Ab 1938 war er Pfarrer in Gebersheim. Im Zweiten Weltkrieg wurde er 1940 einberufen und zum Funker ausgebildet und danach in Rumänien eingesetzt. 1942 bis 1945 war er als Geistlicher im Lazarett und im Gefängnis in Russland, Polen, Ungarn und Österreich tätig. Nach dem Krieg war er wieder Pfarrer in Gebersheim, bis er 1953 den Pfarrdienst quittierte und von da an als freier Schriftsteller wirkte. Er predigte weiterhin zweimal im Monat. 1954 zog er nach Stuttgart-Rohr um. Goes engagierte sich nach dem Krieg gegen die Wiederaufrüstung Deutschlands, zum Beispiel unter anderem mit Gustav Heinemann als Unterzeichner des Deutschen Manifests der Paulskirchenbewegung. 1958 wurde er in die Berliner Akademie der Künste aufgenommen. Seit 1949 war er Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Einem breiten Publikum wurde er auch als regelmäßiger Sprecher der ARD-Sendung Das Wort zum Sonntag bekannt. Als der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels am 27. September 1953 an Martin Buber verliehen wurde, hielt Albrecht Goes die Laudatio. Am 3. August 1969 auf der Beisetzung von Erika Mann die Trauerrede. Albrecht Goes wurde am 28. Februar 2000 auf dem Pragfriedhof in Stuttgart beigesetzt. Und jetzt seine Erzählung, das Brandopfer. Geschehenes beschwören, aber zu welchem Ende? Nicht, damit der Hass dauere. Nur ein Zeichen gilt es aufzurichten im Gehorsam gegen das Zeichen des Ewigen, das lautet, bis hierher und nicht weiter. Ein Gedenkzeichen, geschrieben, wohin und für wen? Ach, in die Luft schreibt, wer ihrer gedenkt, ihrer, deren irdisches Teil vergangen ist, Staub und Asche in Erde und Wind. Man hat vergessen. Und es muss ja auch vergessen werden, denn wie könnte leben, wer nicht vergessen kann? Aber zuweilen muss einer da sein, der gedenkt. Denn hier ist mehr als Asche im Wind. Eine Flamme ist da. Die Welt würde erfrieren, wenn diese Flamme nicht wäre. Wenn das mit dem Kinderwagen nicht dazugekommen wäre, hätte ich's wohl nicht getan. Lieber Herr, der Mensch ist stumpf, stumpfer als das Vieh. So ein Stück Vieh, ich weiß, wie das dreinsieht, wenn sein Stallgefährte unters Messer kommt. Ich hab oft genug in den Schlachthof mit hinausfahren müssen damals, als mein Mann im Feld war. Ja, die Kreatur, die sieht drein, aber wir sagen, das sollte nicht sein und sagen, aber das ist ja entsetzlich und dann gewöhnen wir uns daran. Und im Geschäft heißt es dann gleich, Kunde ist Kunde und gutes Geld ist gutes Geld. Und sehen Sie, ich habe von den Juden nie so richtig etwas gewusst. Hier in unserer Nähe wohnten nur zwei Familien, Dr. Rosenbaum schräg gegenüber in 18, und die sind gleich, als Hitler kam, nach Holland gegangen. Er war so etwas wie Sie, Herr Doktor. Bibliotheksrat, glaube ich, diese Rosenbaums und die kleine Fräulein Wolf, aber die kam nie mehr unter die Leute und man hat es dann auch so lange nicht gemerkt, dass sie den Gashahn aufgemacht hatte. Das war schon vor dem Jahr 38. Nein, so richtig gewusst habe ich nichts. Ich sage das nicht, um mich zu entschuldigen. Es entschuldigt ja auch nicht wenig genug. Man hätte sich eben kümmern müssen. Ich weiß, jetzt weiß ich es. Vor den neuen Herren, denen in Uniform, hatte ich keinen großen Respekt. Sie kamen hereingeschnarrt und holten sich ein Viertel Leberwurst oder einen gemischten Aufschnitt. Ich machte es ihnen zurecht und sagte, auf Wiedersehen. Und mein Mann sagte, Heil Hitler. Da hatten wir dann manchmal einen Wortwechsel drüber. Nun hast du wieder nicht richtig gegrüßt, sagte mein Mann. Und es war die Frau Kreisleiter persönlich. Und ich sagte, was ist das denn, die Frau Kreisleiter persönlich? Mach dich nicht mausig, sagte dann mein Mann. Dachau ist nicht so weit, wie du denkst. Und ich fragte, Dachau, was ist das? Ja, lieber Herr, so habe ich gefragt, denn ich habe es wirklich nicht gewusst, und das war schon im Jahr 35 oder 36. Mein Mann sagte dann: Dachau, das ist nichts aus dem Gebetbuch. Da war ich still und fragte nicht weiter. So ging das in den ersten Jahren. Bis dann, im Dezember 38 war es, und ich weiß den Tag noch gut, es war ein sehr kalter Tag, ja also, bis dann das erste Mal eine Frau in den Laden kam, die den gelben Stern am Mantel trug. Gleich nach der Mittagspause war sie gekommen und ich war allein im Geschäft. Ein halbes Pfund Rindfleisch, bitte, sagte sie, und dabei schaute sie zur Ladentür zurück, so wie wenn einer hinter ihr her wäre. Soll's mit Knochen sein? Fragte ich, wie ich's zu fragen gewohnt bin, und da sehe ich den Stern an ihrem Mantel. Recht pünktlich war er aufgenäht mit gelbem Faden, so für die Dauer. Ja, bitte mit Knochen, sagte sie, und ich richte ihr's zu, und sie zahlt und sagt guten Tag und geht hinaus. Aber am Abend, auch das weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, mein Mann hatte die Zeitung hingelegt und machte sich am Radio zu schaffen, da fragte ich ihn: Wie war das eigentlich neulich mit der Synagoge und warum habt ihr den Brand nicht löschen können? Er war damals bei der Freiwilligen Feuerwehr, mein Mann, und sie waren alarmiert worden in der Novembernacht. Kunststück, sagte mein Mann, wo wir doch den Schlauch gar nicht am Hydranten angeschlossen hatten. Sondern? Fragte ich. Sondern, sagte mein Mann und wurde kalkweiß, man muss nicht alles wissen wollen, beruhige dich, Grete, das ist nun vorbei, sagte er noch. Aber da war ich auch schon aufgestanden und zur Tür hinausgegangen, und ich lief, wie ich war, kreuz und quer durch unser Stadtviertel, eine Stunde lang oder länger. In der Petruskirche, damals stand sie ja noch, war Licht. Ich blieb einen Augenblick lang im Eingangsportal stehen und hörte dem Gesang zu, und da wusste ich auch schon, wie es kommen würde, und es kam ja dann 6 Jahre später, fast auf den gleichen Tag. Bist du so fort gewesen? Hatte mein Mann gefragt, als ich zurückkam, so ohne alles? Du kannst dir ja den Tod holen. Und ich sagte, ja, den Tod. Es kam der Krieg, und mein Mann musste gleich am zweiten Tag einrücken. Es hatte ihm nichts geholfen, dass er noch in die Partei eingetreten war und auf dem Wehrbezirkskommando gesagt hatte, eine Metzgerei sei ein lebenswichtiger Betrieb. Ihre Frau ist ja zu Hause und die kennt sich aus, hatte es geheißen. Er wurde dann aber doch gleich nach dem Polenfeldzug noch einmal entlassen. Nur im Februar 40 holten sie ihn von neuem. Und von da an blieb ich dann hier allein bis zum Herbst 47. Im Herbst 47 erst kam er zurück aus der Gefangenschaft. Die ersten Kriegsmonate, man hatte sehr viel zu tun damals, es gab so viele Vorschriften, die musste man alle im Kopf haben, und 2 Abende in der Woche gingen hin mit dem Marken aufkleben. Man kam gar nicht so recht zur Besinnung. Und ich war beinahe froh darüber. In der Kundschaft gab es Leute, die einem sagten, passen Sie auf, Sie bekommen bald eine schöne Metzgerei in Paris oder in London. Was glauben Sie? Am 10. Oktober sind wir in London. Mein Bruder hat es direkt vom OKW. Ich gab kein Wort zurück auf solche Narrenreden, sah nur manchmal zur Petruskirche hinüber. Die Turmspitze konnte man gerade sehen durch das große Ladenfenster, und dann dachte ich, wie lange noch? Und dann der Tag, an dem die 2 Männer von der politischen Leitung kamen, 2 Jünglinge, muss ich sagen, Goldfasanen hieß man diese politischen Leiter, man hat immer solche Scherzbezeichnungen erfunden, aber das war nicht gut, lieber Herr. Ja, und die zogen ein Papier aus der Tasche. Befehl vom Gauleiter, sagten sie. Ein Gauleiter, Sie wissen das sicher noch, das war damals so etwas wie der Herrgott in eigener Person. Ja, und? Fragte ich, und ich hatte einen unguten Geschmack auf der Zunge. Sie sind zu einer besonderen Aufgabe ausersehen, Frau Walker, fing der eine an und der andere, und da gehört allerhand politisches Fingerspitzengefühl dazu, zu dieser Aufgabe. Ich konnte mir nun freilich gar nicht denken, was man von mir wollte. Was soll ich denn? Fragte ich. Sie werden die Juden metzig, erwiderte nun der eine, Ich sehe ihn noch, wie er dastand, ein feistes Ekel mit gelber Hornbrille, keine 30 Jahre alt, und der andere schrie, wie als Echo, die Juden metzig. Und dann prusteten sie los, so als hätten sie einen besonders guten Scherz erzählt. Die Juden metzig, die Juden metzig, und konnten sich gar nicht mehr beruhigen. Schließlich hieß es dann so, alle Juden der Stadt dürfen von jetzt ab nur noch hier ihre Fleischwaren einkaufen und freitags, an jedem Freitagnachmittag zwischen 5 und 7 Uhr wird meine Metzgerei für die, wie man sagte, nicht-arische Bevölkerung offen gehalten. Sie werden sich dieses Vertrauens würdig erweisen. Das klang wie eine Drohung und war ja wohl auch so gemeint. Die Jünglinge holten ihre Zigarettenetuis heraus, schnüffelten ein wenig umher, warfen mir noch ein paar öde Bemerkungen hin, nicht, dass sie nun den Abraham und die Sarah mit Filets und mit Schnitzel füttern, und zogen ab. Andern Tags stand die finstere Neuigkeit schon im städtischen Verordnungsblatt und wieder einen Tag später war sie der Gesprächsstoff für meine Kunden. Nun muss ich sagen, es gab nicht wenige, denen die Verordnung nicht gefiel und die verlegen vor sich hinschwiegen, wenn andere redeten. Es gab sogar Äußerungen der Unzufriedenheit. Wenn das nur gut geht, sagte dann eine Frau wohl. Und eine andere, das geht bestimmt nicht gut. Darauf können Sie Gift nehmen, sagte eine dritte noch. Aber plötzlich rief dann einer oder eine, ich weiß es nicht mehr, machen Sie aber nur freitags nachts gut Durchzug, sonst hält's kein Christenmensch am andern Tag bei Ihnen aus, Frau Walker. Und eine junge Frau, auch sie sehe ich noch vor mir, Herr Doktor, die sagte, mein Mann ist gerade im Urlaub da, er lässt fragen, ob er Ihnen gleich für nächsten Freitag noch seine Gasmaske leihen soll. Lieber Herr, wenn ich es bis dahin noch nicht gemerkt hätte, dann musste ich ja jetzt wohl begreifen, was die Stunde geschlagen hat. Freitag zwischen 1 und 5 Uhr war Sperrstunde für mein Geschäft, auch das stand im Verordnungsblatt und ich weiß es noch sehr genau, wie mir zumute war, am ersten Freitagnachmittag. Gleich nach dem Ladenschluss um 1 Uhr hatte ich über die Steinfliesen hingewischt, das Essen mochte ich nicht anrühren an diesem Tag, aber schlafen wollte ich. Nun, und manchmal tut einem ja das Leben etwas Freundliches an und man schläft mitten in der Angst. Ich schlief also wirklich, aber es war ein Schlaf mit schlimmen Träumen. Ich will davon nicht sprechen, Träume sind Träume und was später kam, war ja noch schlimmer als alle Träume. Aber so war die Sperrzeit vergangen. Ich hatte kurz vor 5 die Ladentür wieder aufgeschlossen, sie sollten nicht draußen warten müssen. Doch wurde es 16:45, ehe die ersten Käufer sich einstellten. Sie hatten wohl schon ihre Erfahrungen gemacht mit der anderen Kundschaft und wollten sicher gehen, dass sie hier niemandem begegnen. Ich habe es dann an diesem Abend alles zum ersten Mal erlebt, was man da erleben konnte. Die Angst, mit der sie mir ihre Lebensmittelkarten über den Tisch reichten. Diese farbigen Fetzen, jeden Monat hatten sie eine andere Farbe, aber in jedem Monat war das gleiche große J eingedruckt. Ein freches J, Jude, hieß es, und was man auf diese Karten kaufen konnte, war längst schon zum Leben zu wenig. Sie kannten mich ja nicht, und so folgten sie mit misstrauischem Blick dem Schnitt meiner Schere, wenn ich den Wochenabschnitt an mich nahm. Später begriff ich das alles. Das Misstrauen und die Angst. Begriff auch, warum manche unter ihnen so müde waren, dass sie sich am Ladentisch festhalten mussten. Sie waren ja hier heraus 1 Stunde oder 2 Stunden lang zu Fuß gegangen. Die Benutzung der Straßenbahn hatte man ihnen untersagt und auf den Bänken im Schlosspark stand nicht für Juden. Einige hatten große Eile, das merkte ich bald, aber auch dafür erfuhr ich erst später den Grund. Am Freitagabend um 6 beginnt ja der Schabbat und ein strenggläubiger Jude lässt sich dann nicht mehr gerne so bei weltlichem Geschäft finden und unterwegs. Man hatte diese Einkaufszeit gewählt, um ihnen ihren Schabbat-Anfang zu verderben. Ich begriff es bald, man sorgte dafür, dass ich begriff. Denn schon am 3. oder 4. Freitag kam Besuch. Kontrolle? Kontrolle kann man eigentlich nicht sagen, denn um mich kümmerten sie sich so gut wie gar nicht, wenigstens schien es so. Sie kamen zu zweit oder zu dritt, in Uniform. Eine Bibel trugen sie bei sich, so eine richtige Prachtbibel, breit und schwer. Dann warfen sie sich in Positur, wie zu einer Predigt, schlugen die Bibel auf und begannen zu deklamieren. Nichts von dem, was da stand, bewahre, sondern böse Reimereien. Das Saufleisch. Nein, nein, ich kann das nicht mehr wiederholen. Nein, lieber Herr, ich kann nicht. Aber behalten habe ich sie, diese Verse. Sie wundern sich, dass ich sie behalten habe? Nein, sie wundern sich nicht. Kann man denn das vergessen? Wie sie so dastanden? Herr, was bin ich? Junge, blonde Burschen, ganz hübsche Gesichter, Sie wissen ja. Und die anderen daneben, unansehnlich genug, die Frauen mit ihren Einkaufstaschen aus gepresstem Papier in ihren abgetragenen Kleidern und Männer dann auch und alle immer wie unter der Peitsche, aber Gesichter, wirkliche. Einen Augenblick, entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Herr Doktor. Soweit bis hier, das war der erste Teil. Gerne dann in der nächsten Episode weiter mit der Erzählung von Albrecht Goes, das Brandopfer.